Und die erste Stunde werden wir uns damit befassen, wieso brauchen wir das Kreuz überhaupt? Das ist ja gar nicht einmal so einfach. Wenn ich eigentlich jetzt frage, warum brauchen wir das Kreuz? Das war interessant, was man für Antworten kriegt. Und die zweite Stunde werden wir dann schauen, was hat Jesus genau am Kreuz erlitten? Was ist das eigentlich, was da geschehen ist? So, das werden so die zwei Themen sein. Wir haben eigentlich da jeden so eine Mappen vorbereitet. Und die Mappen ist zum einen, da möchte ich ein bisschen mitschauen natürlich. Ich habe ein bisschen so grob aufgeschrieben, um was es geht. Und zwischendrin habe ich so ein bisschen Platz lassen, dann könnt ihr auch mitschreiben ein bisschen. Gell, wo es Platz habt dann. Wenn ihr einen Kugelschreiber habt, dann möchte ich sagen, ich habe jetzt keinen hergekriegt. Manfred, da vorne ist auch noch alles frei. Hast noch Platz überall. Gut, wir werden dann gleich einsteigen. Ich bete am Anfang noch miteinander. Willkommen, möchte ich nur kurz sagen, wer ist heute zum ersten Mal beim ABS dabei? Nur kurz die Hände auf, ja. Sehr gut, willkommen alle ihr, gell? Der ABS, für die, was erst mal dabei sind, ist jetzt bereits das vierte Jahr schon. Ein ABS heißt Abendbibelschule. So ist es, ja genau. Für die, die was erst mal auch sind, nur dass ihr es wisst, wir lernen jetzt ungefähr eine knappe Stunde, bis 8:30 das Thema. Dann haben wir eine halbe Stunde Pause, da gehen wir um in den Dauernhof, da drüben haben sie ein paar Brautlerkuchen und zum Trinken was hergekriegt. Dann haben wir so eine halbe Stunde Pause. Und von 9 bis 10 geht es dann wieder herum weiter. Es ist relativ intensiv. Ein paar von euch wirst du mit dem Schlauch ein bisschen garten, aber das kennen wir schon. Gut, ich bete noch miteinander und dann steigen wir ein. Lieber himmlischer Vater, wir möchten dir wieder danken für das Vorrecht, dass wir heute zusammenkommen dürfen. Wir möchten dir danken, Vater, dass wir in dein Wort schauen dürfen und besonders auf das Kreuz. Das, was du das Zentrum ist, Herr, wo die Vergebung ermöglicht worden ist, wo du an unserer Stelle gelitten hast und gestorben bist, Herr. Und ich bete einfach, dass wir lernen, aus deinem Wort heraus zu verstehen, was es bedeutet, dass du an unserer Stelle gestorben bist. Ich bete, dass du unser Lehrer bist, dass wir wirklich Worte Gottes hören und nicht Menschenworte und dass wir von dir angesprochen sind. Darum bete im Namen Jesu. Amen. Gut. Wenn man so mit Leuten über das Kreuz redet, habe ich festgestellt, die meisten Menschen, ich rede jetzt ganz allgemein, können mit dem Kreuz überhaupt nichts anfangen. Und sogar viele Christen sind relativ verwirrt, was das Kreuz anbelangt. Da ist einmal einer in der Fußgängerzone gestanden und hat am T-Shirt hat er oben stehen gehabt, MBIF. Ganz groß. Da ist einer hingegangen und hat gesagt, was heißt das, MBIF? Dann hat er gesagt, das heißt, Mensch, bin ich verwirrt. Dann hat er gesagt, verwirrt schreibt man aber mit V. Dann hat er gesagt, da kannst du mal sagen, wie verwirrt ich schon bin. Und genauso ist es mit dem Kreuz. Es herrscht eine extreme Verwirrung. Und heute Abend möchte ich helfen, der Verwirrung ein bisschen zu helfen, abzuhelfen, nicht nur nachzuhelfen. Wenn ich eng heute frage, servus Traudi, schau, da ist noch Platz frei, extra für dich. Wenn ich eng heute frage, warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Was wäre eigentlich eine Antwort? Viele von euch würden sagen, Jesus Christus ist gestorben für die ganze Welt. Andere sagen, Jesus Christus ist gestorben für die Sünder. Andere macht es ein bisschen persönlicher und sagt, Jesus Christus ist für mich gestorben. Nun, die Antworten sind nicht falsch. Die stimmen schon. Du und ich, wir sind die Nutznießer vom Kreuz. Aber keine dieser Antworten ist der eigentliche Grund, warum Jesus gestorben ist am Kreuz. Jetzt will ich mal sagen, wir sind vielleicht überrascht, vielleicht sogar schockiert. Aber ich werde dir dann sagen, das stimmt. Ich persönlich, ich bräuchte das Kreuz nicht. Ich kam gut ohne Kreuz aus. Von mir aus hätte Jesus nicht sterben müssen. Das heißt, ich für meinen Teil wäre vollkommen zufrieden, wenn Gott, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, wenn dieser Gott vom Himmel schaut und sagt, Hans-Peter, bei dir schaut es auch nicht gut aus, bist ein Sünder, schaust dauernd auf dich selber, lieblos bis zum Teil, feit weit bei dir, aber, weißt du was, Hans-Peter, ich habe dich ganz gern, ich vergib dir. Ich vergib dir alles, was du falsch gemacht hast, und Hans-Peter, ich gebe dir meine Kraft, ich komme und ich wohne bei dir, wenn du mich annimmst. Freunde, das reicht mir vollkommen. Dir nicht? War das nicht genug, wenn Gott vom Himmel runterschaut und uns Vergebung anbietet und sagt, dass er bei uns ist bis ans Ende der Welt und uns liebt? Ja, ich brauche es nicht mehr. Ich brauche das Kreuz nicht und du auch nicht. Wozu dann das Kreuz? Wenn wir ohne den Kreuz leben würden, das wäre vollkommen akzeptabel für dich und für mich. Wenn wir das blutige Kreuz nicht brauchen würden, wäre auch wesentlich humaner. Wenn gefällt schon, es gibt keine Osterkrippen, so wie Weihnachtskrippen. Weihnachten ist nett, kleines Baby. Ostern ist nicht so nett. Blut am Kreuz, darum kann der Markt nicht viel draus machen. Es ist auch nicht logisch. Das Kreuz ist nicht unbedingt logisch. Schaut, es ist so, Gott hat ja gesagt, der Sünde sollt ist der Tod. Das heißt, für Sünde musst du sterben. Jetzt stellt euch einmal vor, ich habe ja drei Kinder. Ich nehme jetzt einmal den Lukas, ist der Älteste. Und der Lukas hat ein paar Jobs zu machen, unter anderem. Wir haben so eine kleine Kletterwand in der Hütte drüben. Muss der Lukas schauen, dass die Kinder nicht höher als wir 2 Meter ohne Seil klettern. Und ein paar trotzdem, wenn sie drauffallen. Wenn der Lukas jetzt einfach nicht schaut und ein Kind greift auf und fällt von 3 Meter hoch und tut sich weh, dann wir in Lukas einrufen und sagen, Lukas, du hast nicht aufpasst, ich habe gesagt, du sollst es tun. Du hast mich nicht respektiert, du hast Menschen in Gefahr gebracht, du hast gesündigt. Und dann nehme ich einen Revolver, setze ihn an und da schießen. Was würdest du da denken? Du wirst ja denken, das ist ja brutal. Der schießt seinen Buben nur, weil er gesündigt hat. Das ist ja ein Monster und kein Vater. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Ist Gott ein Monster? Genau das hat Gott gemacht. Er hat gesagt, ihr habt gesündigt und dafür müsst ihr sterben. Und dann hat er seinen Sohn gesandt, und hat gesagt, einer muss sterben, entweder mein Sohn oder du. Wo ist da die Logik? Geschweige denn die Barmherzigkeit. Wir lesen im Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Warum musste er seinen Sohn geben? Was ist so schlimm an Sünde? Nun, zum einen einmal ist wichtig zu erkennen, bevor ich eine Antwort darauf gebe, die Ernsthaftigkeit der Sünde. Wenn wir über Sünde reden, denken wir meistens, wenn ich schnell mein Auto fahre oder wenn ich was flader oder sonst was umbringe, der mir einnimmt. Meisten von uns halt nicht. Aber Sünde ist nicht nur ein Vergehen gegen die Gebote Gottes. Sünde hat den Schöpfungsplan Gottes total entstellt. Das heißt, ursprünglich hat Gott den Menschen gemacht in seinem Ebenbild. Der Mensch hat so gehandelt wie Gott. Das heißt, der Mensch handelte gerecht, weil Gott gerecht ist. Der Mensch lebte in Frieden, weil Gott ein Gott des Friedens ist. Und Adam und Eva haben Gott die Ehre gegeben, weil Gott die Ehre verdient. So sollte es sein. Wir sollten gerecht leben, wir sollten in Frieden leben, wir sollten Gott die Ehre geben. Tief drinnen weiß es jeder von uns, dass eigentlich so sein sollte. Das Problem ist, es ist nicht einmal so. Warum nicht? Grüß euch. So, schaut, da sind noch ganz schöne Plätze. Extra für euch. Traut euch nur. Warum ist es nicht mehr so? Gott hat gesagt, im 1. Mose, Kapitel 2, 16, hat er gesagt, du bist frei von allen Bäumen zu essen. Das heißt, Gott hat gesagt, du bist frei. Der Mensch hat Freiheit gekriegt. Das ist einmal wichtig zu verstehen. Gott hat den Menschen gemacht, um frei zu sein, nicht um ihn zu quälen. Manche haben das Bild. Und darum übrigens musste der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen im Garten stehen, weil Freiheit ist nur dann Freiheit, wenn ich mich entscheiden kann. Sonst ist Freiheit keine Freiheit. Und so hat sich der Mensch entschieden gegen Gott. Gott hat gesagt, an dem Tag, wo du von diesem Baum isst, du darfst für alle essen, Millionen Bäume darfst alle essen, aber nur den einen darfst nicht. Wenn es da ist, wirst du des Todes sterben. Er ist in Sünde gefallen. Und was da geschehen ist, der ganze Schöpfungsplan Gottes ist zerstört worden. Der Mensch, der Liebling von Gott ist, wurde von Gott weggezogen. Und zwar sagt die Bibel von Satan. Es ist ein interessantes Detail. Sepp, servus, komm mal her. Schau, da haben wir noch genug Blitz. Da. Schau da vorne, jetzt musst du da vorne hinsetzen. Gell. Das hilft dir nicht. Ah, jetzt hat er noch einen gefunden. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, die meisten von uns haben Kinder. Wenn jetzt ein Zuhälter kommen würde, ich und zwei Dindler, Lisa und die Eva Maria, ganz liebe, ich meine, sie sind ein bisschen kleiner. Aber angenommen, ein Zuhälter kommt, verführt meine zwei Töchter in Hurerei, in Drogen. Und ich als liebender Vater, das einfach nichts, würdest du denken, das ist kein liebender Vater, sondern ein gleichgültiger Vater. Als Gott den Menschen verloren hat an Satan, an Sünde, ist Gott zornig geworden, weil die geliebten Kinder, seine Kinder, sind verführt worden. Darum ist Gott zornig über Sünde. Servus, Claudia. Schau, da haben wir auch noch zwei Blitz. Das merkt er. Versteht ihr das? Wenn in der Bibel steht, Gott ist zornig über Sünde, muss man verstehen, was das bedeutet. Übrigens ist auch interessant, der Angriff von Satan, wenn du die Bibel liest, war gegen die Eva. Er hat die Eva verführt. Wisst ihr warum? Weil im Neuen Testament wird die Kirche, die Gläubigen, die Braut Jesu genannt. Jesu ist der Bräutigam und die Gläubigen sind die Braut. Und wisst ihr, was Satan tun will? Er will die Braut zur Sünde verführen, zur Hure machen. Und von Anfang an war der Plan Satan, die Braut Gottes, die Geliebte, die Anvertraute, zu sich zu reißen und von Gott wegzuführen. Und darum ist Gott zornig über Sünde. Jetzt ist aber eine Sache, als der Mensch von Gott wegging, sich vom Liebhaber entfernte, an Fremden nachgelaufen ist, hat Gott sich nicht zurückgezogen, beleidigt und hat gesagt, okay, magst du mich nicht mehr, so mag ich dich auch nicht mehr. Sondern Gott hat angefangen, den Menschen, seine Braut, wiederzufinden. Seine Geliebte wieder zu sich zu führen, den Menschen. Das war sein Ziel. Das Erste, was Gott gesagt hat nach dem Sündenfall war, Adam heißt Mensch, Mensch, wo bist du? Komm wieder zu mir. Und seit diesem Moment versucht Gott, den Menschen wieder zu sich zurückzuführen. Weißt du, was Gott mit jedem Menschen da in Schlappmengen in der Raum so in Romus will? Er will nur seine geliebte Braut, und das bist du und ich, wieder zu sich führen. Das ist das einzige Ziel Gottes. Er will uns vergeben und er will uns wieder heiraten, damit wir zu ihm gehören. Aber jetzt ist ein Problem, und über das müssen wir jetzt reden. Was zwischen dem Bräutigam und der Braut jetzt ist, ist die sogenannte Sünde. Die Sünde trennt Bräutigam und Braut. Jetzt kommt man sagen, ja, Gott kann ja die Sünde wegnehmen, Gott vergibt ja Sünde. Und da ist das Problem. Und jetzt wird es vielleicht auch überrascht sein, aber Gott kann Sünde nicht vergeben. Wir sind gleich zu sagen, warum. Gott kann Sünde nicht vergeben. Da ist ein Dilemma. Und wisst ihr, warum das Dilemma ist? Wir lesen in der Bibel, Gott ist sowohl gerecht als auch barmherzig. Gott ist beides. Gott ist absolut gerecht und er ist absolut barmherzig. Wenn du über die zwei Eigenschaften nachdenkst, dann kommst du zum Schluss, du kannst niemals beides gleichzeitig sein. Du kannst entweder immer nur entweder gerecht sein oder barmherzig sein. Du kannst niemals gerecht und barmherzig sein. Definition von Gerechtigkeit ist, der Mensch kriegt, was er verdient. Das ist gerecht. Definition von Barmherzigkeit ist, der Mensch kriegt nicht, was er verdient, sondern ich vergebe ihm. Jetzt ist ein Problem. Du kannst einem Menschen nicht gleichzeitig geben, was er verdient und zur selben Zeit nicht geben, was er verdient. Du kannst nur entweder gerecht oder barmherzig sein. Nur eine Geschichte, damit ihr wisst, was ich meine. Also eine blöde Geschichte, aber ist ja wurscht. Schon ein paar Jahre alt, wie der Lukas geworden ist, 91, und ein Jahr drauf ist die Lisa geworden, das zweite Dirndl, und da war Hannelore in den Spital. Und dann bin ich mit Lukas allein daheim gegangen, ein paar Tage, ein bisschen Stress gehabt, weil Windel wickeln und so. Und bin ich spät angewiesen in der Früh und bin halt ziemlich schnell, der Lukas ist neben mir gesessen, auf dem Kindersitz, runtergefahren, zum Spital geschaut, das Wetter war schön, und mir denkt, ah, nicht, die Hannelore, die Lisa sind gesund und so weiter. Aber ich habe es nicht gehabt, bin runtergefahren und ich habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt, bis ich beim Blut, beim Erdelbach, hinten um die Kurven gefahren bin. Da ist die Polizei gestanden, mit dem Radar. Dann hat er mich zugehört und gesagt, ja, bist halt ein bisschen schnell gefahren. Da ist er 40er und du bist 90 gefahren. Ist nicht gut. Nachher habe ich mir erklärt, du, ich bin wieder vor der Wohnung gestern und ich habe ein bisschen einen Stress gehabt heute und so weiter. Und es war ein netter Gendarme, Polizist jetzt, gell. Und hat er gesagt, na weißt du was, ich bin auch schon ein paar Mal vor der Wohnung, das verstehe ich vollkommen. Vor in Zukunft ein bisschen längsam, aber passt schon, vor weiter. Der Polizist war mit mir total barmherzig und ich war sehr dankbar. Aber ein Problem, er war nicht gerecht. Er hat das Gesetz gebeugt. Weil das Gesetz sagt, wenn eine 40er-Beschränkung ist und da fährt einer 90, der Typ muss bestraft werden. Barmherzig war er, gerecht war er nicht. Das ist das Problem. Warum kann jetzt Gott mir die Sünde nicht so vergeben, wie der Polizist mir vergeben hat? Aus einem ganz einfachen Grund. Gott ist absolut gerecht. Er wird nie ungerecht handeln. Würde Gott uns vom Himmel her alle Sünden einfach vergeben, das wäre für dich und für mich total akzeptabel. Für Gott wäre das undenkbar. Und jetzt kommen wir zur Lösung. Gott kann nicht vergeben, weil er gerecht ist. Sünde, und das ist wichtig, lass mir die Tür hinten offen, bitte. Und macht draußen das Fenster auf. Ja, dann macht es hinten ein bisschen auf, bitte. Sonst wird es da zu stickrig, Herr Rina. Sünde ist in erster Linie nicht dein und mein Problem. Sünde ist in erster Linie ein Problem für Gott. Gott hat ein Problem mit Sünde. Wenn Sünde nur dein und mein Problem wäre, hätte er uns einen guten Psychiater geschickt und es wäre uns ein bisschen besser gegangen. Aber weil Sünde Gottes Problem ist, musste er seinen Sohn senden. Ich zeige es euch gleich warum. Im dritten Kapitel vom Römerbrief, übrigens auf den Zettel hätte ich das alles aufgeschrieben, was ich jetzt gesagt habe, du hast nein. Im dritten Kapitel vom Römerbrief haben wir genau dies beschrieben. Manche Theologen bezeichnen diesen Abschnitt als das Herz vom Evangelium. Es ist ein sehr komplizierter Satz, aber ich will Ihnen helfen, den zu verstehen. Und zwar lesen wir im Römer Kapitel 3, Vers 25 bis 26 und schreckt sich nicht, wenn wir den jetzt lesen, weil er klingt sehr kompliziert, ist er auch. Aber wir machen es. Da sagt der Apostel Paulus, ihn, das heißt Christus, hat Gott dargestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Wenn du denen so leist, denkst du, ja, ist auch gerecht. Das ist ein extrem komplizierter Satz. Aber dieser Satz ist extrem wichtig. Und ich möchte ihn jetzt erklären. In diesen beiden Versen geht es um die Gerechtigkeit Gottes. Ich habe das da rot unterstrichen. Dreimal lesen wir Gerechtigkeit. Es ist zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Darum geht es in diesem Abschnitt. Und damit Gott gerecht ist, musste er seinen Sohn hinstellen oder darstellen. Das heißt eigentlich hinstellen. Was war das Problem? Was war das Problem von Gott? Und da, ich habe zwei Dinge eingekramt. Gott hat ein Problem gehabt, nämlich er hat die Sünden hingehen lassen und er war nachsichtig mit der Sünde. Das heißt, im Alten Testament vor dem Kreuz haben viele, jeder Mensch gesündigt, so wie du und ich. Und wisst ihr, was Gott da hat? Er hat Sünde einfach vergeben. Er hat es vergeben, einfach so. Und das ist ein Problem. Weil es ist nicht gerecht. Das Problem war das Hingehen lassen der vorher geschehenen Sünden. Er war nachsichtig. Er hat Sünde nicht bestraft, wie sie bestraft gehört. Jetzt wirst du denken, ja, das ist auch mir ziemlich wurscht. Nun, ich glaube nicht ganz. Ich möchte Ihnen ein Beispiel erklären. Die letzten paar Jahre haben wir brutale Geschichten gehört. Ich glaube in Belgien, einmal war es in Russland. Über gewisse, da waren zwei Männer, die haben Kinder entführt, sexuell missbraucht, dann haben sie es erwürgt, in Stücke geschnitten und eingraben. Ich glaube, in Belgien und Russland war das. Die letzten, was weiß ich, 5, 6 Jahre war das geschehen. Und auf das ist man draufgekommen. Bestialisch, man kann sich das kaum vorstellen, aber es ist so. Nehmen wir jetzt an, dieser Mann, der da die 10 Kinder entführt, vergewaltigt, in Stücke geschnitten und eingraben hat, der wird gefasst und steht vor dem Richter und der Richter sagt, sind Sie schuldig, hast du das da? Und er sagt, ja, das habe ich da. Und dann sagt der Richter, und tut es dir leid, dass du das da hast? Und der Mann sagt dann, ja, ich bekenne mich zu diesen Schandtaten, ich erkenne, dass ich schuldig bin, und ich bereue von Herzen, was ich getan habe, und ich bitte um Verzeihung. Und dann sagt der Richter, ja, wenn es so ist, dann kannst du wieder heimgehen. Passt. Eine Frage, ist das okay? Warum nicht? Warum ist es nicht okay? Es ist nicht gerecht. Seht ihr, das ist das Problem. Es ist nicht gerecht. Wenn das für uns als Menschen schon ein Problem ist, wie viel mehr für einen absolut gerechten Gott, der nie etwas Unrechtes tun würde. Darum ist das ein Problem mit der Sündenvergebung. Wie kann jetzt Gott dir und mir und jeden anderen Menschen vergeben und trotzdem gerecht bleiben? Und da gibt es nur eine Lösung. Nämlich, indem eine dritte Person ins Spiel kommt. Sein eigener, sündloser Sohn. Und darum lesen wir in diesem Vers, jetzt lesen wir nochmal, in Christus hat Gott hingestellt zu einem Sühneort. Und Sühneort, das ist ein Wort, das hat man auch nicht jeden Tag im Mund. Was heißt Sühneort? Und Sühneort bedeutet, und jetzt habe ich es auf einem zweiten Zettel, habe ich das ganz oben übersetzt. Manche Bibelübersetzungen haben das sogar drinnen. In mancher Bibel von euch wird es stehen. Sühneort kann man übersetzen mit der Ort, wo der Zorn Gottes abgeleitet wird. Und darum kann man den Satz so lesen: Gott hat seinen Sohn Jesus Christus als denjenigen hingestellt, der den Zorn Gottes ableitet und damit die Gerechtigkeit Gottes wiederherstellt. Gott ist zornig über Sünde, das haben wir bereits besprochen. Und weil er gerecht ist, muss er Sünde bestrafen. Im Hesekiel Kapitel 18, na, steht da nicht oben, musst du aufschreiben. Jawohl, Hesekiel 18, Vers 20 steht: Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Das heißt, das bist du nie. Wir haben gesündigt, ein gerechter Gott muss uns bestrafen, wir müssen sterben. Und an diesem Punkt sagt Gott: Aber wisst ihr was, ich möchte nicht, dass ihr sterbt, ich möchte euch vergeben, darum nehme ich meinen Sohn und auf meinen Sohn werde ich all meinen Zorn ablassen. Damit ist meine Gerechtigkeit wiederhergestellt. Und darum lesen wir im Hebräerbrief, und das steht da oben, Hebräer 9, Vers 14, Christus hat sich durch den ewigen Geist ohne Fehler Gott dargebracht. Christus hat sich für seinen Vater dargebracht. Das schönste Beispiel, was ich dafür gehört habe, damit man das verständlich macht, ist mein Vorgänger, der Gernot Kunzelmann. Einige von euch haben ihn ja kennt. Ich habe ihn persönlich kaum gekannt, ich habe nur ein paar Mal getroffen. Aber ich habe ein paar getroffen, die was mit Gernot Kunzelmann auf der Scheichenspitz oben waren. Im Sommer sind wir ja viel in den Bergen unterwegs. Und da ist, wie es halt öfter so ist, sind sie genau über die Scheichenspitz drüber, da ist ein gewaltiges Gewitter gekommen. Das haben sie halt gebaut, überrissen. Und jetzt haben sie aber über den Gipfel drüber gemessen, man geht über den Klettersteig auf und gehst halt hinten geschwind alle. Und kurz bevor es am Gipfel waren, ist das Gewitter gekommen. Und dann hat einen in Tim Horster von Neuseeland, den habe ich gerade vor kurzem mit ihm telefoniert, der hat mir das auch erzählt. Das war ein Gruppenleiter und den hat er unterm Gipfelkreuz stehen lassen und hat gesagt: Du musst schauen, dass die Leute weitergehen, dass sie nicht da stehen bleiben. Schau, dass sie weiterkommen. Und der Tim ist hinter dem Kreuz gestanden und ihren Freund, der Charlie Binder, heißt er von Deutschland, der hat das gesehen, der hat zugeschaut. Und wie er da drinnen steht und die Leute weiterschickt, schlägt genau der Blitz ins Gipfelkreuz ein und das war gelb. Da stehen auf, natürlich, wie es halt ist. Und der Blitzableiter ist am Gipfelkreuz und die volle Wucht von dem Blitz ist komplett auf das Kreuz gegangen. Und der Tim ist unterm Kreuz gestanden, dann ist überhaupt nichts passiert. Nur die Hose in den Teich gestanden. Und ein bisschen versenkt gekrochen hat es. Das ist das schönste Bild für das, was am Kreuz zu Golgatha geschehen ist. Der volle Zorn Gottes über Sünde ist auf seinem Sohn ausgeschüttet worden, die Gerechtigkeit Gottes, die Strafe für den Mörder, ist auf Christus ausgeschüttet worden, damit die Menschen, die was ums Kreuz herumstehen, verschont bleiben. Das ist Golgatha. Das ist Karfreitag. Das ist geschehen, als Jesus für uns gestorben ist. Und darum nennt man das Kreuz den Sühneort Gottes. Das ist das blöde oder das komische Wort, was wir nicht mehr verstehen. Der Sühneort, wo sich der Zorn Gottes entladen hat. Der gerechte Zorn Gottes hätte dich und mich treffen müssen. Aber Christus hat es an unserer Stelle getroffen, damit Gott vergeben kann, ohne ungerecht zu sein. Und wir lesen sogar im 5. Mose 21, Vers 23, haben sie eigentlich dazu geschrieben. Da lesen wir: Denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Das heißt, Christus am Kreuz wurde zum Fluch für dich und für mich. Das ist ein starkes Wort. Der Apostel Paulus hat es aufgegriffen im Galater 3, Vers 13. Da sagt Paulus: Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das heißt, Christus war der Einzige, der was nie gesündigt hat. Darum konnte er für dich und für mich bezahlen. Und Jesaja sagt es ganz einfach, durch seine Wunden sind wir geheilt. Jetzt kommt, und jetzt wirst du denken, wirst sagen, ja, Hans-Peter, klingt ja ganz interessant, habe ich nie so gehört, aber eigentlich ist es auch ziemlich wurscht, ob so oder so. Ich möchte dir jetzt sagen, das zu verstehen ist sehr wichtig, es bestimmt, wie du lebst. Warum? Jetzt habe ich eine Frage, und da antwortet es leise für euch. Ich frage die Frage oft, wenn ich Vorträge mache. Da sage ich, wenn du im Gebet vor Gott gehst, und ich nehme an, die meisten fängt beten, wenn du nie betest, hast du auch kein Problem, kannst heute das erste Mal beten. Aber wenn du im Gebet vor Gott gekommen bist und du hast irgendwas Falsches da, und das tun wir ja andauernd, wir waren lieblos, wir waren oberflächlich, wir haben wen beleidigt, wir haben wen angelogen, irgendwas, und auf die Nacht wird es uns so richtig bewusst und wir sagen, Herr Jesus, bitte vergib mir die Schuld. Das war falsch. Wenn du vor Gott trittst und um Vergebung bittest, appellierst du an Gottes Barmherzigkeit oder an seine Gerechtigkeit? Jeder von euch kann das beantworten. Wenn du um Vergebung bittest, appellierst du an die Barmherzigkeit Gottes oder an die Gerechtigkeit Gottes? Und jetzt ein Handthema lasse, tue ich nicht, weil es da war, wir kennen uns zu viel, gell? Wenn ich woanders bin, ist mir wurscht. Aber wenn ich die Frage gestelle, dann tue ich meistens, sage ich, hebt bitte die Hand, wer für Gerechtigkeit, Barmherzigkeit ist. Die bei Weitem, die meisten sagen auf, ja, ich appelliere an die Barmherzigkeit Gottes, wenn ich um Sündenvergebung bete. Und es gibt nur ganz wenig, die was bei der Gerechtigkeit aufzeigen. Ich verstehe das auch, warum. Aber, und das ist jetzt wichtig zu verstehen, wenn Gott Sünden vergibt, dann vergibt er nicht aufgrund seiner Barmherzigkeit, sondern aufgrund seiner Gerechtigkeit. Darum müssen wir an seine Gerechtigkeit appellieren. Ich erkläre es Ihnen jetzt gleich, warum. Wenn du vor Gott trittst und sagst, bitte Vater, vergib mir meine Schuld, dann vergibt er dir, weil er gerecht ist, nicht weil er barmherzig ist. Natürlich ist er barmherzig auch, aber deshalb vergibt er dir nicht. Und ich habe euch da den Vers aufgeschrieben, im 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Da lesen wir ganz klar, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt, nicht barmherzig. Er ist treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn Gott Sünden vergibt, dann tut er es, weil er gerecht ist. Natürlich zeigt sich da gleichzeitig die Barmherzigkeit Gottes, aber komme ich später noch. Ich gehe jetzt zurück zu den Polizisten da bei Nerdelbacher drüben. Angenommen, ich fahre da alle mit einem 90er. Ob ich es jetzt weiß oder nicht, ist irrelevant. Der Polizist fragt auch nicht, warst du bewusst? Nein, ja, sei immer, kannst weiterfahren. Diesen Polizisten wurscht, du bist schon nicht gefahren normalerweise. Gell? Jetzt angenommen, der Polizist, was da steht bei der Kurven, der ist hundertprozentig barmherzig, aber er ist gleichzeitig 100% gerecht. Und jetzt fährst du da mit 90 ein, du sagst ihm, nein, du, ich habe das gar nicht so gemerkt, ich habe das auch nicht so gemacht und so weiter und ich bin gerade gefahren worden und so weiter. Jetzt ist eine Frage, der Polizist wäre jetzt gern barmherzig. Er sagt auch gern, wie der eine zu mir, vor weiter, passt schon. Aber er hat ein Problem, er ist absolut gerecht. Er hat die Befehle von seinen Vorgesetzten, er will das Gesetz nicht beugen, er ist ein gerechter Mann. Jetzt hat er ein Dilemma, was soll er da? Er weiß nicht, was er da soll. Und jetzt, ja, einen guten Freund, ja, mehrere Freunde, der Franz sitzt da hinten. Der Franz schaut da dazu, er steht bei Nerdelbacher, weil er seinen Golf verkauft hat. Und er sieht da das Dilemma von dem Polizisten, er hört dazu. Der Polizist sagt, die Strafe ist 400 Euro. Und der Franz sagt dann, okay, jetzt kommt er als dritte Person ins Spiel. Jetzt kommt er zu mir, verkauft sein Golf, 400 Euro kriegt er dafür. Und mit den 400 Euro geht er zum Polizisten und sagt, da ist Geld. Der Polizist nimmt die 400 Euro, steckt es ein, schreibt den Strafzettel, die Quittung, die Strafe wurde voll bezahlt, gibt mir den Zettel und wünscht mir eine gute Fahrt. Ich fahre weiter, völlig vergeben. Ich habe keinen Schilling zahlt. Der Polizist ist absolut ein gerechter Mann. Dem Gesetz wurde Gerechtigkeit getan. Die Strafe wurde bezahlt. Er ist gerecht und barmherzig. Aber wie geht es? Nur indem eine dritte Person ins Spiel kommt. Und Freunde, darum brauchen wir das Kreuz. Darum brauchen wir das Kreuz. Die dritte Person, damit wir Vergebung erlangen können. Darum ist Jesus unser Fürsprecher. Und wenn wir um Vergebung bitten, dann tun wir es nicht, weil Gott barmherzig ist, sondern weil er gerecht ist. Das heißt, wenn ich um Vergebung bitte, dann sage ich, lieber Vater im Himmel, ich habe zum 45. Mal das Gleiche da. Ich habe deine Vergebung nicht verdient, ich bin unwürdig, aber Vater, ich danke dir, dass du mir auch diesmal vergibst, weil dein Sohn hat auch für diese Sünde bezahlt. Und darum wage ich, es vor dich zu treten. Wisst ihr, wir haben nämlich ein Problem. Wenn du um Sündenvergebung bittest und an die Barmherzigkeit appellierst, besteht eine große Gefahr, und das kann jede Seelsorge bestätigen. Es gibt viele, viele, viele Christen, die sind überzeugt davon, na, was ich da habe, das ist Zeug. Das kann man nicht vergeben. Oder es gibt viele Christen, die sagen, ja, dreimal bin ich jetzt eingegangen, aber jetzt habe ich schon 10-mal da. Jetzt reicht es ihm, jetzt vergibt er mir nicht mehr. Wenn du an die Barmherzigkeit Gottes appellierst, dann besteht die Gefahr, dass du glaubst, jetzt kann er nicht mehr vergeben, jetzt war es einmal zu viel. Wenn du aber an die Gerechtigkeit Gottes appellierst, dann hast du Zuversicht. Ein guter Freund von mir, ein alter Pfarrer, der ist schon 80 Jahre, evangelischer Pfarrer in Deutschland, das ist einer meiner Väter oder meiner großen Brüder, was ich sehr schätze. Der sagt aber, im jüngsten Gericht, beim letzten Gericht, braucht man einen guten Anwalt, dann kommst du durch. Aber ohne Anwalt ist da nichts zu machen, denn die da oben wissen alles von mir. Ohne Anwalt bin ich verloren, aber Christus ist mein Fürsprecher und wenn ich ihn habe, dann geht alles gut. Und wenn ich zu Gott komme und um Vergebung bitte, dann steht Jesus Christus neben Gott und sagt zu seinem Vater, sagt, Vater, der Hans-Peter ist so ein Dummkopf. Er ist so blöd, er hat schon wieder die gleiche Sünde begangen. Aber Vater, er beruft sich auf mich. Und Vater, ich bin vor 2000 Jahren gestorben und ich bin an der Stelle von Hans-Peter gestorben. Das heißt, der Hans-Peter hat für seine Sünde voll bezahlt, weil ich bin für ihn gestorben. Und darum, Vater, wird ihm vergeben. Gott ist gerecht, wenn er Sünden vergibt. Martin Luther hat das wunderbar verstanden und ich habe das aufgeschrieben. Das gefällt mir so. Martin Luther hat geschrieben, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Ich glaube, da stimmen alle überein mit ihm. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, so wie die Sünderin. Und wenn ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte an meinem Herrn fest. Dann spricht Christus zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und all deine Gebote übertreten, aber Vater, er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn, lass ihn schlupfen, das soll mein Glaube sein. Seht ihr, es geht darum, was Christus für uns getan hat. Darauf berufen wir uns. Nicht das, was ich tue, sondern was er da hat. Und wisst ihr, da ist noch eine wunderbare Sache. wenn Jesus vergibt, dann tut er uns nicht nur vergeben, sondern er rechtfertigt uns. Jetzt wirst du denken, ja, ist mir auch ziemlich wurscht, aber ich möchte einen Unterschied sagen. Es ist ein Unterschied zwischen Vergebung und Rechtfertigung. Wenn du jetzt nach dem Vortrag, der Ewald kommt zu mir und haut mir eine und sagt, das war ein Blödsinn, was du gesagt hast, und er haut mir eine ins Gesicht, dann kann ich ihm vergeben, dass er mir eine gehaut hat. Vergeben kann ich ihm schon, aber ich kann seine Tat nicht rechtfertigen. Demjenigen, der die 10 Kinder vergewaltigt und zerstückelt hat, ich kann ihm vielleicht vergeben. Aber seine Tat kann ich nicht rechtfertigen. Sie wird nicht recht, seine Tat. Und wisst ihr, was das Gewaltige ist? Wenn du Vergebung erfährst von Christus, ist dir nicht nur vergeben, du bist gerechtfertigt. Es ist so, als hättest du niemals gesündigt. Darum, wenn du den Römerbrief liest, steht immer das Wort gerechtfertigt. Ihr seid gerechtfertigt aus Glauben. Das heißt, es ist kein Unrecht in mir, weil mir Vergebung geworden ist durch Christus. Und jetzt möchte ich was sagen. Keine Religion, keine Ideologie, kein New Age Movement kann dir Vergebung anbieten, so wie Christus. Aber selbst wenn dir eine Religion Vergebung anbieten könnte, keine Religion kann dir Rechtfertigung anbieten, weil dazu muss jemand an deiner Stelle gestorben sein und bezahlt haben. Und es gibt nur ein Kreuz auf dieser Welt. Es gibt nur einen einzigen, der für unsere Sünde gestorben ist. Es gibt sonst keinen. Darum kann nur Christus rechtfertigen. Und wisst ihr, darum bin ich so gerne Christ. Und darum sage ich auch oft, wenn irgendjemand sein Heil woanders suchen möchte als bei Christus, in irgendwelche Religionen, Rituale, Gesetze, Regeln oder New Age Movements, dann soll er gehen. Aber ich werde nicht mitkommen. Weil in Christus habe ich totale Vergebung und Rechtfertigung empfangen. Das kann er sonst niemand geben. Ganz ein blödes Beispiel jetzt noch. Angenommen, damit man das noch besser versteht. Die, die mich besser kennen, wissen, ich liebe Kaffee und Country-Musik. Das ist die beste Musik, was es gibt. So, wie heißen es, die Dolly Parton und so halt, gell. Ein paar von euch kennen es ja. Die fortgeschrittenen Christen wissen das, gell. Aber angenommen, ihr wisst es. Und angenommen, ich habe jetzt in Bichi oben gibt es eine Evangelisation, weil da brauchen sie es auch. Und ich bin ein paar Tage in Bichi oben und ich schlafe oben, dann sehe da oben, das ist ein Zimmerl für mich. Und ich gehe halt zwischendurch spazieren. Und da komme ich halt bei einem Kaffeehaus vorbei, ist jetzt wurscht welches. Und ich komme halt vorbei und ich rieche einen Kaffee, dann vorbeigehe und Country muss ich haben. Zieht es mir natürlich rein, gell. Und gehe rein. Und ich habe blöde Angewohnheit, nehmen wir mal an, ich vergesse all mein Geld. So komme ich rein und dann setze ich mich halt an die Bar und sage zu der Kellnerin, du kannst mir nicht bitte einen Kaffee geben, aber ich muss dir gleich sagen, ich habe das Geld vergessen. Dann sagt sie, ja, es ist ja nicht so üblich bei uns, normalerweise muss man zahlen, aber einmal gebe ich dir halt einen Kaffee, passt schon. Gib mir einen Kaffee, trink einen Kaffee, los die Country-Musik, halbe Stunde, dann gehe ich wieder heim. Evangelisation geht aber über ganze Wochen in Bichi. Brauchen ein bisschen länger dazu. Und am zweiten Tag gehe ich wieder spazieren, gleiche Kaffeehäusl. Hey, die Country-Musik, rieche einen Kaffee, zieht es mir wieder rein. Und dann sage ich zu der Kellnerin, du, ich hätte so gerne einen Kaffee, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das Geld wieder vergessen. Ich bin so blöd, aber ich vergiss das dabei. Kannst du mir nicht noch einen Kaffee geben? Und sie sagt, nein, das tut einfach nicht. Und dann sage ich, ah, da schaut der Chef, der Hermann ist auch nicht, da ist ja wurscht, der sieht das auch nicht, passt schon. Und nachher sagt sie halt, dann sage ich, schau, die Kaffeekanne ist eh halber voll, die schützt auch, die ich gekauft noch. Gib mir halt einen so ein Heferl, nicht? Und dann sagt sie gleich, okay, ich gebe dir noch einen Kaffee. Gib mir einen Kaffee. Dritten Tag, ich gehe wieder spazieren. Riech wieder einen Kaffee, gehe wieder rein. Dann sagst du, ja, was du, ich möchte wieder einen Kaffee, aber du wirst jetzt nicht der Alten mein Geld vergessen. Dann wird sie sagen, weißt du was, mein lieber Freund, jetzt reicht's mir. Außer mit dir, wenn es wieder Geld heißt, kannst du wieder kommen. Aber jetzt ist wieder Evangelisationswoche in Biri und der Helfried, der kennt ja meine Angewohnheit und der geht zuerst ins Kaffeehäusl und da gibt der Kellnerin 200 Euro. Und er sagt, da kommt einer, ist ein ganz netter Kerl, aber er ist ein bisschen hirnkrank, er vergisst aber sein Geld. Aber ich gebe dir 200 Euro, er liebt nämlich Kaffee, gibt ihm so viel Kaffee, wie er will und am Ende von der Woche, wenn es nicht nur gezahlt ist, noch kein Problem. Er heißt übrigens Hans-Peter. Ja, dann gehe ich spazieren, ich gehe rein und sage, du, ich habe das Geld vergessen, aber ich zu gehen in einen Kaffee. Und sie sagt, wie heißt du? Und sage, Hans-Peter. Ein Kaffee, ja, magst du einen haben? Passt, okay, trink einen Kaffee. Zweiten Tag wieder. Ich sage wieder, nein, so blöd, ich habe mein Geld wieder vergessen. Und sie sagt, nein, kein Problem, da ist ein Kaffee, magst du ein Kännchen oder eine Tasse, was magst du lieber? Am dritten Tag komme ich wieder ein und sage, nein, ich habe das Geld schon wieder vergessen. Sie sagt, kein Problem, möchtest du einen auch noch dazu? Kein Problem. Was ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Episode? Beim ersten Mal habe ich an die Barmherzigkeit appelliert. Und die ist ja schon langsam gerissen. Beim zweiten Mal habe ich an ihre Gerechtigkeit appelliert. Sie haben mir einen Kaffee geben müssen, weil er wurde voll bezahlt. Wisst ihr, warum Gott Sünden vergibt? Jesus hat voll bezahlt. Darum hat Jesus am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. Es ist, das griechische Wort ist der Telestai, das heißt voll bezahlt. Es ist voll bezahlt. Und darum, wenn du zu Gott gehst, dann kannst du Zuversicht haben, er wird dir vergeben. Weil es ist bezahlt. Und das ist ein Riesenunterschied, wie Christen leben. So viele Christen leben noch in Furcht. Sie können nicht glauben, dass Gott dir vergeben hat. Ich kann dir eins bestätigen, Gott hat dir vergeben. Nicht, weil ich so gescheit bin, sondern weil Christus voll bezahlt hat. Du hast Vergebung, du musst nur darum fragen. Er hat das bereits gegeben, du musst es nur annehmen. Ich lese Ihnen noch ein paar Zeilen vor, von einem Brief, was ich gekriegt habe, von einer Frau. Sie hat mir geschrieben, und das ist nicht der einzige Brief, nur da ist kurz und drastisch, da kann ich es kurz erklären. Sie schreibt, manchmal möchte ich laut schreien, manchmal heule ich auch nur leise vor mich hin. Mein Leben ist ein Trümmerfeld und es sieht so aussichtslos aus, dass sich daran je etwas ändert. Wo ist Gott? Hat er mich schon aufgegeben? Aber ich bin ja selbst schuld. Manchmal schreie ich nach ihm, aber dann will ich auch wieder, dass er mich in Ruhe lässt. Wie soll er wissen, was ich will? Ich weiß es ja selbst nicht. Ich fühle mich geteilt, so voller Widersprüche, im ständigen Kampf mit mir selbst. Ich sehne mich nach Gott, nach seinen offenen Armen, aber gleichzeitig laufe ich davon. Glaubst du, dass Gott mir vergibt? Ich habe einige Male versucht, mein Leben zu beenden. Bestraft er mich nun dafür, indem ich wie jetzt im Dunkel weiterleben muss? Kannst du Gott sagen, dass es mir leid tut und dass ich ihn brauche, auch wenn ein Teil von mir dagegen zu sein scheint? Wisst ihr, was ihr Problem ist? Sie kann nicht glauben, dass ihr vergeben ist. Und darum, obwohl sie Christ ist, lebt sie in Dunkelheit. Wenn du im Namen Jesu zum Vater kommst, darfst du eins wissen, du hast Vergebung. Und darum, was ich eigentlich gesagt habe, ist keine theologische Spitzfindigkeit. Es ist so notwendig, damit wir richtig leben, heute als Christen. Und darum bin ich so gerne Christ. Der Martin Luther hat viel gesagt, aber das hat mir besonders gefallen. Man darf das natürlich nicht falsch auslegen, da bin ich ein bisschen vorsichtig, aber ich glaube, es versteht sich schon richtig. Auf Lateinisch, ich kann kein Wort Latein, aber klingt aber gut, gell? Pecca fortiter sed crede fortius et gaude in Christo. Martin Luther hat gesagt, sündige tapfer. Aber glaube noch tapferer und erfreue dich an Christus. Das ist ein Leben als Christ. Darum bin ich so gern Christ. Es ist ein Leben der Freiheit. Ich brauche mich nicht selber dauernd ohe machen. Ich brauche mich nicht dauernd verdammen. Ich brauche mich nicht dauernd erinnern, wie schlecht ich bin. Ich darf frei leben und von Jesus lernen, als Kind Gottes zu leben auf der Welt. Darum geht es beim Christsein. Ich bete noch, nachher gehen wir jausen. Lieber Vater, hab danke jetzt für dein gutes Wort. Danke für das Kreuz und danke, Herr Jesus, dass du an meiner Stelle für deinen Vater gestorben bist. Danke, Herr Jesus, dass durch deinen Tod am Kreuz die Gerechtigkeit Gottes wiederhergestellt ist. Dass der gerechte Gott im Himmel barmherzig sein kann und mir alle Sünden vergibt. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen. Gut, ja, übrigens, der Buchladen drüben ist offen, wenn es interessiert, könnt ihr gerne reinschauen. Und die Getränke und so gibt es im